Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Bei den aktuellen hohen Temperaturen ist das Thema Heizen eigentlich ganz schön weit weg von uns. Und trotzdem spricht gefühlt ganz Deutschland gerade übers Heizen. Denn die aktuelle geopolitische und ökologische Lage, die verlangt einfach nach nachhaltigeren und kostengünstigeren Alternativen. Eine Idee ist zum Beispiel, dass die Abwärme von Rechenzentren das Heizen in Gebäuden übernimmt. In Frankfurt am Main laufen dazu schon erste Projekte und unser Hessen-Landeskorrespondent Ludger Fittgau, der hat sich die genauer angesehen.
Er ragt am Rande des Bankenviertels in der Innenstadt von Frankfurt am Main in den Himmel. Der Turm der früheren Verwaltung der Europäischen Zentralbank, die vor einigen Jahren in einen Neubau gezogen ist. Wie ein Hotel hat hier im 7. Stock des Hochhauses nun ein Rechenzentrum Platz gefunden. Der Raum mit den schrankhohen Rechnern wird betrieben vom Dresdner Unternehmen Cloud & Heat, für das Stefan Reckling arbeitet.
Mit den Schränken, die Sie hinter mir sehen, wird das ganze Gebäude ganzjährig beheizt und mit Warmwasser versorgt.
So werden allein in der ehemaligen Zentrale der EZB jährlich rund 500 Tonnen CO2 eingespart. Doch dabei dürfe es nicht bleiben, betont Ingmar Kohl. Der Wirtschaftsingenieur leitet die sogenannte Stabsstelle Fernwärme der Mainova AG. Das Unternehmen ist einer der größten regionalen Energieversorger in Deutschland mit rund 1 Million Kundinnen und Kunden. Die Firma will die Abwärme von Rechenzentren künftig auch in größerem Umfang in seinem rund 300 Kilometer umfassenden Fernwärmenetz nutzen. Träger für die Abwärme ist das Kühlwasser der Rechenzentren, das sich durch die Abwärme aufheizt. Die Temperatur des etwa 30 Grad warmen Wassers muss jedoch erst auf mindestens 90 Grad erhöht werden. Ingmar Kohl.
Und das ist noch das Temperaturniveau, was wir in absehbarer Zeit brauchen. Diese Temperaturdifferenz muss jetzt überbrückt werden und da bieten sich tatsächlich Wärmepumpen an.
Die Wärmepumpen erwärmen das Wasser aus den Rechenzentren dann so, dass es mit 90 Grad oder mehr in die Fernwärmeleitungen geleitet werden kann, ohne dass es dort einen Temperaturverlust gibt. Die Wärmepumpen werden am besten mit Strom aus regenerativen Energien betrieben, so Ingmar Kohl.
Man kann ja aus einem Kilowatt Strom dann 3 oder teilweise 4, 5, 6 Kilowattstunden Wärme machen. Und dann, wenn das unter dem Einsatz von erneuerbarem Strom geschieht, ist das natürlich eine tolle Sache fürs Klima.
In der Region Frankfurt am Main stehen bereits rund 60 Rechenzentren. Das Potenzial für Abwärmenutzung ist also riesig. Ingmar Kohl vom kommunalen Energieversorger Mainova.
Wir haben die Abwärmepotenziale hier auch untersucht. Da gibt es übrigens auch eine sehr, sehr gute Basis hier von der Stadt Frankfurt mit dem Abwärmekataster.
Doch um das Abwärmepotenzial der Rechenzentren zu nutzen, muss von Luft- auf Wasserkühlung der Rechner umgestellt werden. Denn bei der Luftkühlung wird die erwärmte Luft in der Regel in die Außenluft abgegeben. Das erwärmte Wasser wiederum kann direkt zum Heizen von Räumen verwendet werden. Doch bei den Wasserkühlungen seien die Betreiber der Rechenzentren oft noch zögerlich, sagt Ingmar Kohl.
Wasser und Elektrizität passen nicht uneingeschränkt zueinander. Also deswegen kann ich das gar nicht verübeln.
Im Podcast Digitalgespräch der TU Darmstadt schildert jedoch Thomas Ludwig vom Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg, dass dort schon seit längerem Wasserkühlung eine wichtige Rolle auch beim Energiesparen spiele.
Früher hat man Rechner immer nur Luft gekühlt, aber Luftkühlung ist sehr, sehr ineffizient. Und bei dieser Flüssigkeitskühlung, bei dieser Hochtemperaturvariante sogar, da ist es uns erlaubt, dass wir mit bis zu 40 Grad Kühlflüssigkeit in diese Rechner hineingehen. Und dann kommt die Flüssigkeit vielleicht mit bis zu 50 Grad raus und wir müssen sie halt auf 40 Grad runterbringen. Und in Hamburg, hier bei uns am Dach, hatte es noch nie mehr als 38,5. Das heißt, wir können dieses Absenken der Temperatur passiv erreichen.
Die heiße Flüssigkeit werde einfach aufs Dach gepumpt. Die Umgebungsluft wird über langsam drehende Ventilatorenblätter herangeführt und damit werde das Wasser auf die vorgeschriebenen 40 Grad und weniger heruntergekühlt und laufe dann wieder in den Rechner rein, so Thomas Ludwig. Damit wird auch möglichst wenig Abwärme in die Umwelt abgegeben. Es entsteht beinahe ein geschlossener Kühlkreislauf, so Thomas Ludwig.
Auf diese Methode spart man sich die ansonsten sehr energiehungrigen Kühlanlagen. So eine Kühlanlage, um diese IT zu kühlen, die kann leicht nochmal 30-50% des Stromverbrauchs vom Rechner dazufügen, sodass man dann 1,3, 1,5 mal so hohe Stromkosten hat. Und bei dieser Hochtemperaturflüssigkeitskühlung, da ist der Zusatzaufwand für die Kühlung, der liegt so im Bereich 4% vielleicht.
Beim Rechenzentrum im ehemaligen EZB-Gebäude in der Frankfurter Innenstadt wird das warme Wasser jedoch nicht auf dem Dach gekühlt, sondern direkt im Hausinneren genutzt, um andere Büroetagen oder das Hotel mit Wärme zu versorgen. Auch eine gute Lösung, findet Ingmar Kohl von Mainova.
Wenn es lokale Möglichkeiten gibt, im Sinne der Energieeffizienz hier eigene Potenziale zu nutzen, dann kann das eigentlich nur sehr positiv dann als zusätzliche Maßnahme gewertet werden. Also ich würde sagen, das kann man immer machen. Wenn man es schafft, mit solchen Maßnahmen seine eigene Wärmeleistung zu reduzieren, dann ist das auch ein sehr, sehr positiver Beitrag für die Wärmewende hier in Frankfurt.
Ein paar Kilometer westlich der Frankfurter Innenstadt, immer noch im Stadtgebiet der Mainmetropole. Hier entsteht das Neubauquartier Westville, das mit der Abwärme aus einem benachbarten Rechenzentrum versorgt werden soll. Das Quartier umfasst 1300 Wohnungen für rund 3000 Menschen. In Skandinavien gibt es zwar Projekte solcher Größenordnungen schon, aber für Deutschland ist das Westville-Projekt bisher einmalig. Entwickelt wird es ebenfalls von der Mainova AG.
Durch den geplanten Einbezug der Abwärme von Rechenzentren in unseren Netzverbund,
sagt Heidi Göbel-Stahl. Die ist beim kommunalen Energieversorger als Vertriebsmanagerin für die Wärme zuständig. Ihr Kollege Ingmar Kohl unterstreicht noch einmal die Bedeutung dieses bundesweit bisher einmaligen Projektes für einen umweltschonenden Wärmemix in der Mainmetropole.
Man merkt einfach da, dass diese Verknüpfung, die dort eben entstanden ist zwischen Fernwärme auf der einen Seite und dann der Abwärme und den Wärmepumpen auf der anderen Seite, dass das hier die sinnvollste Maßnahme war an der Stelle.
Ein reines dezentrales Konzept wie im alten Hauptsitz der Europäischen Zentralbank oder beim Deutschen Klimarechenzentrum wäre im Frankfurter Neubaugebiet Westville nicht realisierbar gewesen, so Ingmar Kohl. Die Wärmewende in der Großstadt braucht aus seiner Sicht eine Ideen- und Technikmix.
Gerade ging es darum, wie wir Hitze sinnvoll nutzen können, die eh schon entstanden ist. Aber bei Temperaturen von über 30 Grad, da frage ich mich eher, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass unsere Wohnungen oder Büros gar nicht erst so heiß werden? Klassische Klimaanlagen kühlen zwar effektiv, belasten aber mit ihrem hohen Energieverbrauch die Umwelt und das Klima und ehrlicherweise den Geldbeutel auch. Es ist gut, dass es Alternativen gibt und Sven Kästner hat in einem Berliner Bürohaus eine Alternative gefunden.
Ganz nach oben, da oben ist die Technik.
Berlin-Kreuzberg, das neue Verlagsgebäude der Tageszeitung Taz. Außen Glasfassade, innen offene Etagen. Marco Schmidt von der Technischen Universität Berlin erhebt hier seit 3 Jahren Daten an einer nachhaltigen Klimaanlage.
Das ist hier bei so einem modernen Gebäude notwendig, das zu klimatisieren, weil wir sehr viel Glasanteil haben. Das führt natürlich dazu, dass die auch sommerlich überwärmen. Jo, jetzt kommen wir hier in den Bereich der Kühlung.
6 menschenhohe Ventilatoren und mehrere Wärmetauscher aus dünnen, dicht nebeneinander liegenden Rohren. Das ist die Klimaanlage fürs ganze Haus und die Server. Sie klingt wie die Scheibenwaschanlage am Auto. Die Ventilatoren arbeiten beständig, während in kurzen Abständen feine Wassertropfen versprüht werden.
Es ist ein reines, offenes Verdunstungssystem. Wir blasen eigentlich die Luft durch Kupferrohre durch. Und je nach Außentemperatur wird dann auf die Kupferrohre noch Wasser gesprüht. Der eigentliche Kühleffekt ist die Verdunstung von Wasser.
Auch in den Kupferrohren befindet sich Wasser. Es fließt in einem geschlossenen Kreislauf durch alle Räume des Gebäudes und kühlt diese. Dabei transportiert es die Hitze aus den Etagen nach oben in den Wärmetauscher. Die aufgesprühten Wassertropfen entziehen diese Wärme beim Verdunsten, denn der Wechsel des Aggregatzustandes braucht viel Energie.
In der Regel würde man 10 Kelvin immer rauskriegen, also 10 Grad an Kühlung, aber das ist nicht unbedingt immer nötig.
Konventionelle Klimaanlagen arbeiten mit viel niedrigeren Temperaturen. Sie kühlen das Kältemittel auf 6 Grad, bevor sie es durch die Räume schicken. Der Energieaufwand ist enorm. Um 2,5 Kilowattstunden Kälte zu erzeugen, ist 1 Kilowattstunde Elektroenergie nötig. Die Verdunstungsanlage verbraucht nur einen Bruchteil, sagt Schmidt.
Mit 1 Kilowattstunde Strom erzeugen wir 80 Kilowattstunden Kälte. Das ist sensationell.
Das verdunstende Wasser transportiert die Wärmeenergie in obere Luftschichten und gibt sie erst bei der Kondensierung in den Wolken wieder ab. Auch das ein Vorteil gegenüber konventionellen Klimaanlagen. Die warme Luft einfach nach draußen pusten.
Man schaufelt ja die Wärme im Prinzip vor die Tür. Und wenn man dann später mal wieder lüftet, dann kommt das alles wieder rein. Also letzten Endes ist es keine nachhaltige Lösung, die Wärme in die Stadtatmosphäre zu bringen.
Meteorologe Uwe Schlink vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersucht die Wirkung hoher Temperaturen auf Leipziger Stadtquartiere. Innenstädte sind Hitzeinseln, vor allem weil viel betoniert oder asphaltiert ist. Helle Wände und Straßen reflektieren die Sonnenstrahlen. Dunklere speichern die Wärme und geben sie auch nachts noch ab, wenn die Menschen eigentlich auf Abkühlung hoffen. Zudem werden viele Quartiere schlecht durchlüftet, weil sie eng bebaut sind. Ein weiterer Hitzetreiber?
In Städten wird das Regenwasser ja üblicherweise abgeleitet in die Kanalisation, kann also vor Ort nicht versickern, kann dann auch nicht wieder verdunsten. Und häufig fehlt auch Vegetation einfach in den Städten oder Brunnen oder Wasserläufe, wo einfach Wasser dann verdampfen könnte und kühlen könnte.
In Sommernächten können Innenstädte gut 10 Grad wärmer als ihr Umland sein. Schon vor 200 Jahren hat der Londoner Apotheker Luke Howard diesen Wärmeinsel-Effekt gemessen. Mittlerweile wissen Forschende wie Uwe Schlink auch,
je größer die Bevölkerungsanzahl einer Stadt ist, umso stärker ist die Überwärmung der Stadt gegenüber dem Umland. Wenn man weiß, wie viele Personen in der Stadt leben, kann man abschätzen, wie stark die Überwärmung maximal dann ist.
Mehr Grün und weniger versiegelte Flächen können Innenstädte widerstandsfähiger gegen Hitze machen. Wichtig in Zeiten des Klimawandels mit immer häufigeren Extremwetterereignissen. Hauseigentümer sollten für kühlere Innenräume Fassaden und Dächer dämmen. Das hilft nicht nur gegen Kälte im Winter, sondern hält im Sommer auch die Hitze draußen. Und Fenster brauchen Sonnenschutz von außen, sagt Physiker Markus Offermann von der Beratungsfirma Guidehouse Germany.
Glas ist von der Wärmetransmission circa bis zum Faktor 10 schlechter als eine Fassade, eine gut gedämmte. Gleichzeitig der Punkt natürlich durch die Solarstrahlung, die durch ein Fenster reinkommt. Ein normales kleines Fenster bei voller Sonnenbestrahlung hat etwa denselben Energieeintrag, als hätten sie einen Heizkörper in dem Raum vollständig aufgedreht.
Offermann hat fürs Umweltbundesamt gerade eine Studie zu nachhaltiger Gebäudeklimatisierung veröffentlicht. Dazu hat er in Städten mit unterschiedlicher Hitzebelastung das Mikroklima für ein Jahr simuliert. Denn die Wärme draußen heizt die Innenräume. Wichtigstes Ergebnis?
Dass eigentlich großkronige beschattende Bäume die am wirksamsten wirkende Maßnahme ist. Jegliche Art von Vegetation hilft, da sie einerseits zu einer Abschattung führt, aber gleichzeitig auch durch die Transpiration, Evaporation auch noch einen kühlenden Effekt hat.
So wirkt auch die Begrünung auf dem Dach des Taz-Verlagsgebäudes in Berlin. Kräuter und kleine Büsche wehen hier im Wind. Sie wurzeln in einer Mischung aus Substrat und Erde, die auf der Dachfläche liegt. Das kühlt im Sommer die darunterliegenden Bäume, sagt TU-Wissenschaftler Marco Schmidt.
So ein normales Bitumendach, das hat irgendwie 50, 60 Grad dann tagsüber. Und diese Wärme wird natürlich auch als Transmission in ein Gebäude eingetragen. Und unter so einem Substrat, unter den Pflanzen, sind wir in der Regel unterhalb der 26 Grad.
Ähnlich wirkt eine grüne Fassade. Deren Blätter können große Fenster im Sommer sogar noch verschatten und so zusätzlich kühlen.